Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um Abraham, seine Frau Sarah und deren Sklavin Hagar. Abraham hieß vor seiner Umbenennung durch Gott noch Abram und Sarah Sarai. Gott hatte Abraham zum ersten Juden gemacht und ihm versprochen, dass er Land und einen großen Namen bekommt, sowie dass Gott aus ihm ein großes Volk machen wird. Unmittelbar vor unserem Predigtext heißt es: Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Aber es passierte weiterhin nichts. Abraham und Sarah werden ungeduldig. Ihr Vertrauen auf Gott wird auf eine harte Probe gestellt. Da setzt unser heutiger Predigtext ein. Er steht 1. Mose 16. Die Szene spielt sich in Mamre ab, das bei der Stadt Hebron südlich von Jerusalem liegt. Genau dort, wo 13 Jahre später Gott als drei Männer zu Besuch kommt und Abraham einen Sohn von Sarah ankündigt. Doch hört nun den Predigtext. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen: Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Heute halte ich die Predigt in Form der Homilie. Ich erläutere also die Verse der Reihenfolge nach. Vers 1: Die drei handelnden Personen werden uns gleich zu Beginn vorgestellt. Ihre Namen sind Programm. Abraham heißt großer Vater, aber er hatte kein einziges Kind, obwohl ihm Gott versprochen hatte, ein großes Volk aus ihm zu machen. Er ist 86 Jahre alt. Sarah heißt Fürstin. Und so herrisch verhält sie sich auch. Sie ist 76 Jahre alt. Da war keine Schwangerschaft mehr zu erwarten. Hagar bedeutet so viel wie die Fremde oder die, die getrennt lebt. Damit wird Hagars Name möglicherweise vorausweisen auf ihre Flucht aus der Großfamilie ihrer Herrschaft. Sie ist vermutlich jünger als die beiden anderen. Ihr Name passt auch dazu, dass sie Ausländerin ist. Als ägyptische Sklavin lebt sie in Israel. Wahrscheinlich hatte Abraham sie vom Pharao geschenkt bekommen, als er in Ägypten weilte, und sie seiner Frau Sarah weitergeschenkt. Auch Abrahams Schwiegertochter Rebekka und seine Schwiegerenkelinnen Lea und Rahel bekamen zur Hochzeit von ihrem Vater je eine Leibmagd mit in die Ehe. Vers 2. Sarah erkennt an, dass Gott es ist, der sie unfruchtbar sein lässt, und dass es an ihr liegt und nicht an Abraham, was durch die spätere Schwangerschaft Hagars ja bestätigt wird. Und nun passiert es, jetzt werden die Weichen gestellt. Sarah gibt sich mit ihrem Zustand nicht zufrieden. Sie hat und kennt die Verheißung Jahwes an Abraham, aber sie verlässt sich nicht länger darauf. Sie gehorcht nicht mehr Gott, sondern sich selber. Sie sucht nach einer alternativen Lösung, nach einer eigenen Lösung. Man sieht hier den schockierenden Unglauben Abrahams und Sarahs, die offensichtlich beide die Hoffnung aufgegeben haben, dass Sarah ein Kind gebären kann. Sarah wird initiativ, und zwar nicht mit einem ausgefeilten Plan, sondern indem sie wie nach dem rettenden Strohhalm greift. Denn sie sagt ja, vielleicht komme ich durch Hagar zu einem Sohn. Das war damals nicht unüblich. Auch bei Rahel und Lea bekamen ihre Mägde Söhne vom gemeinsamen Ehemann Jakob. Und diese Söhne zählten zu den 12 Stammvätern Israels. Sie waren also vollgültige Söhne ihres Vaters, voll rechtsfähig. Auch in Israels Umwelt war dieses Verhalten bekannt und sogar gesetzlich geregelt. Das Thema Leihmutterschaft ist ja bis heute nicht aus der Welt, und zwar gerade in den reichen Ländern. Allerdings ging es damals eher um Polygamie, wie der nächste Vers erklärt. Heute lebt die Leihmutter aber nicht als Ehefrau mit dem Vater zusammen, also ist die Situation heute weniger sozial als damals. Und dass heute Frauen aus lauter Freude bereit sind, Leihmutter zu werden, glaube ich nicht. Sarah beschließt jedenfalls und veranlasst etwas für Hagar, was heute wahrscheinlich als Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch verstanden würde. Hagar ist keine Jüdin und doch schlägt Sarah vor, dass sie an Sarahs Stadt gebären könne und so einen jüdischen Stammhalter zur Welt bringt. Als Ausländerin hatte Hagar noch weniger Rechte als eine hebräische Sklavin. Sie steht ganz unten in der sozialen Hierarchie. Vielleicht war das auch ein bisschen Sarahs Kalkül. Hagar würde ihr auch mit Sohn keine wirkliche Konkurrentin werden können. Und was tat Abraham? Nichts. Durch sein Nichtstun und seine Zustimmung verantwortet er Sarahs Plan. Er gehorchte der Stimme Sarahs. Vielleicht erinnert euch das an den Garten Eden. Dort ging es ganz ähnlich zu. Eva wurde dort initiativ und gehorchte nicht mehr Gott, sondern setzte ihren eigenen Plan um, der nicht mal ihr Plan war. Er war ihr ja vom Satan eingeflüstert. Eva aß von der verbotenen Frucht und gab Adam auch davon. Und er aß. Das war Adams Sünde. Gott machte ihm das direkt zum Vorwurf mit den Worten, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. In Abrahams Fall ist also nicht das Problem, was er tut, sondern das, was er sein lässt. Er kümmert sich nicht, und das führt dazu, dass am Ende alle beschämt und beschädigt dastehen. Der Mann ist das Haupt der Frau. Abraham verleugnet seine Hauptschaft. Das ist Sünde. Bis heute soll das allen Männern zur Mahnung dienen, auch wenn es ihnen besonders schwerfällt, Häupter zu sein, weil Männer und Männlichkeit heute in den westlichen Ländern kulturell bekämpft werden. Männer sollen ihren Frauen nicht gehorchen. Also sollen die Männer ihre Frauen unterdrücken? Nein, das habe ich gerade nicht gesagt. Das steht auch nicht in der Bibel. Sondern was steht da? Eben, dass Adam von Gott bestraft wird, weil er seiner Frau gehorcht hat. Das heißt nicht, dass sich die Männer nicht mit ihren Frauen beraten dürfen oder sollten, aber es beinhaltet, dass sie die Entscheidung nicht an ihre Frau abtreten und ihr folgen sollen. Erst recht nicht, wenn man selber darüber nicht nachdenkt oder sogar dagegen ist. Wie im Garten Eden nimmt nun das Schicksal seinen Lauf. Allerdings ist es da, wie hier, gar kein blindes Schicksal, sondern die bewusste Entscheidung der Menschen gegen Gottes Gebot. Deshalb könnte man besser formulieren, der absichtliche Ungehorsam der Menschen gegenüber Gott nimmt seinen Lauf und bringt schlechte Früchte. Zitat: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, wer aber auf dem Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Die Sünde bringt eben viel Schaden, sowohl für die aktuell Beteiligten als auch für die Nachkommen. Bei Adam und Eva hat die ganze Menschheit unter der Sünde zu leiden. Sie selber natürlich auch. Bei Abraham und Sarah hat nicht nur Hagar an Sarahs und Abrahams Sünde zu leiden, sondern auch Sarah selber und ihre Nachkommen. Die Nachkommen von Hagars Sohn Ismael sind die Araber, auch nach dem Koran. Sie sind bis heute die Feinde der Nachkommen Isaaks, der Juden. Stellt euch vor, Sarah hätte einfach noch die 13 Jahre bis zur Geburt Isaaks gewartet und durchgehalten. Dann gäbe es keinen Ismael und diese Feinde der Juden auch nicht. Dann hätte es vielleicht auch den neuesten Terror seit dem 7. Oktober nicht gegeben. Vers 3. Das in diesen Versen verwendete Wort für Magd bezeichnet eine Dienerin der Ehefrau, über die nur diese Verfügungsgewalt hat und die in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu ihr steht. Also konnte Abraham sie auch nur mit Sarahs Zustimmung zur Nebenfrau nehmen. Wohlgemerkt, Hagar wurde Abrahams Sklavennebenfrau, nicht seine Magd. Sie kam also nicht nur für den Zeugungsakt einmal zu Abraham, sondern lebte nun in enger Gemeinschaft mit ihm und Sarah zusammen. Hagar stand unter Sarah. Das würde sich jedoch ändern können, wenn sie einen Sohn bekäme. Schließlich heißt es noch in Vers 3, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Damit wird die seelische Lage von Abraham und Sarah noch einmal skizziert. Die Verheißung Gottes scheint irgendwie steckend geblieben zu sein. Das Land hatte er bekommen, aber immer noch keine Nachkommen. Abraham und Sarah müssen im Vertrauen auf Gott auch mit den Mühen der Ebene und des Alltags fertig werden, statt weiter im Enthusiasmus des Neuanfangs zu leben. Aber sie fallen. Vers 4. Sarahs Plan geht sofort auf, aber er war wohl weniger gut, als Sarah dachte. Seit der Schwangerschaft ist bei Hagar der natürliche Mutterstolz stärker als die Rechtslage. Und sie verachtete Sarah. Das gibt Ärger. Zitat: Ein Land wird durch dreierlei unruhig und viererlei kann es nicht ertragen. Einen Knecht, wenn er König wird, einen Toren, wenn er zu satt ist, eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird und eine Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Sarah mit ihrer Ungeduld und ihrem mangelnden Vertrauen auf Gott ist auch eine Vorschattung der Kirche. Wie oft hat die Kirche zu Christi im Laufe der Zeiten wie Sarah die Idee gehabt, durch eigene Aktionen fremde Mütter den Plan Gottes scheinbar zu beschleunigen oder bei seiner Umsetzung nachzuhelfen? Das geschah jedes Mal, wenn die Kirche Gewalt oder andere weltliche Dinge und Methoden akzeptierte, um in ihrem Bereich scheinbar christliche Ziele zu verwirklichen. Was aber gar nicht geht. Jedes Ziel in der Kirche, das mit Gewalt verwirklicht wird, ist kein christliches Ziel. Die sogenannte Schwertmission war unchristlich. Auch die Bezugnahme auf weltliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Denkt nur an Galileo Galilei. Die Kirche vertrat damals den Standpunkt der Geozentrik, weil Aristoteles das so lehrte, nicht weil es in der Bibel stand. Heute muss sich die Kirche deswegen vorwerfen lassen, dass sie damals gegen neuere wissenschaftliche Erkenntnisse verschlossen gewesen war. Und das hatte mit der Bibel gar nichts zu tun. Das hatte sich die Kirche eingebrockt durch die Übernahme weltlicher Ansichten. Oder denkt an Luther und die Reformation. Indem er die Reformation vermeintlich retten wollte, unterstellte er sie der staatlichen Gewalt. Damit war eine enge Verbindung von Staat und Kirche entstanden, die doch Jesus so sehr ablehnt. Das führte unter anderem dazu, dass die evangelische Kirche in den nationalsozialistischen Zeiten weniger Abstand zum Staat hatte als zum Beispiel die römisch-katholische Kirche. Nach 1945 hat die evangelische Kirche dann unter jener fremden Magd geseufzt, die sie in Nazi-Zeiten gerufen hatte, um sich in den Tagen ihrer Unfruchtbarkeit durch sie zu erbauen. Jede Liaison mit der Welt ist für die Kirche falsch. Wie eben schon zitiert, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Vers 5. Wir erleben eine interessante Reaktion. Bereut Sarah nun ihren Plan? Tut sie Buße vor Gott? Fragt sie ihren Ehemann um Rat? Pustekuchen. Sie macht stattdessen Abraham Vorwürfe. Ein Ausleger meint zwar, es kann nicht übersetzt werden, mein Unrecht komme auf dich, sondern mein Unrecht liegt dir auf. Das sei die herkömmliche Rechtsformel, mit der man an den Rechtsschutz appellierte. Du bist für die Wiederherstellung meines Rechtes zuständig und verantwortlich. Abraham ist ja als Hausvater und Stammesoberhaupt der einzige Richter und Entscheider. Deshalb wendet sich Sarah an ihn. Indem Sarah Jahwe als Richter anruft, sagt sie, dass in der Entscheidung Abrahams Jahwes Richten zum Ausdruck kommt. Aber die meisten Ausleger verstehen es wie in der Luther-Übersetzung als Vorwurf. Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Sarah beschuldigt Abraham. Das erinnert wieder an den Garten Eden. Sarah handelt so, wie es Gott der Eva und allen Frauen auferlegt hatte. Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Mit Verlangen ist nicht Sehnsucht oder Hingezogensein gemeint, sondern Kontrolle, Herrschsucht. Gott hatte zu Eva gesagt, du wirst deinen Mann kontrollieren wollen, aber er wird über dich herrschen. Beides ist durch Jesus Christus abgetan worden und wird in Epheser 5 beschrieben. In Jesus Christus für die Frau Unterordnung statt Herrschsucht, für den Mann Hauptschaft statt Herrschaft. Sarah wirft ihrem Ehemann samt ihrer Not auch ihre eigene Sünde vor, durch die sie ja erst in diese Situation geraten ist. Wenn sie ihren Mann als Haupt anerkennte, wäre das auch nicht völlig falsch. Aber Sarah hat ja vorher gerade die Hauptschaft Abrahams in den Wind geschlagen, als sie ihm in Vers 2 quasi einen Befehl gab. Wir haben in dieser Szene zwei erhitzte Frauen vor uns und einen blass und unscheinbar wirkenden Mann. Ein Prediger schrieb, Abraham spielt zwischen diesen beiden stark knochigen Frauen eine etwas unglückliche Rolle. Vers 6. Abraham macht wieder, was seine Frau will. Er stellt die alte Rechtslage wieder her. Er gibt seine Nebenfrau, seine Hauptfrau, als Dienerin zurück. Dieser Vorgang wird sogar in einem Rechtstext der damaligen Zeit so geregelt. Sarah wiederum hatte immer noch kein Bewusstsein davon, dass sie etwas Böses getan hatte mit dem Vorschlag der Leihmutterschaft. Und anstatt von Gott die Befreiung zu erwarten von ihrer Qual, sucht sie Befreiung auf ihrem eigenen Weg, indem sie Hagar demütigt. Ihre Wut war offensichtlich noch nicht abgeflaut. An Abraham können wir sehen, welche negativen Folgen es hat, wenn ein Mann seine Hauptschaft nicht ausübt. Abrahams Schuld besteht in etwas Doppeltem. Zuerst ordnet er sich seiner Frau unter, anstatt im Vertrauen auf Gott die Richtung vorzugeben. Und dann sieht er zu, wie seine Nebenfrau Hagar seine Hauptfrau verachtet und seine Hauptfrau Sarah wiederum seine Nebenfrau demütigt. Es scheint hier so, als ob Abraham passiv ist und so tut, als ob ihm das alles nichts anginge. Wir können daran erkennen, aus Passivität, aus Entscheidungsfaulheit, aus der Verleugnung der Hauptschaft kann viel Schlimmes entstehen, ohne dass der verantwortliche Mann einen Finger gerührt hat. Er könnte sich vermeintlich rechtfertigen mit den Worten, ich hab doch gar nichts gemacht. Aber eben das ist die Sünde, wenn das Haupt nicht Haupt ist und nichts macht. Sarah quält Hagar und die flieht. Aus Vers 7 wird deutlich, wohin? In die Wüste, in Richtung ihrer Heimat Ägypten. Hagars Flucht in die Wüste ist lebensmüde. Da konnte ein Mensch alleine nicht überleben. Es ist eine Flucht ins Hoffnungslose. Ein Kommentator meinte, die Flucht der Hagar aus ihrer rechtmäßigen Unterdrückung durch Sarah in die Wüste, allein den Gefahren der Wüste ausgesetzt, ist ein Urbild menschlichen Freiheitswillens. An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass es in Kapitel 21 eine ähnliche Situation gibt, aber eben nur ähnlich. Hier wird Hagar verspottet, deshalb flieht sie von sich aus. In Kapitel 21 dagegen verspottet Hagars Sohn Ismael den kleinen Isaak. Deshalb wird Hagar mit ihrem Sohn auf Gottes Befehl hin aus dem Familienverband verstoßen. Vers 7. Im ersten Teil unseres Predigtextes befanden wir uns in Mamre im Kulturland in einer Zeltsiedlung. Jetzt, im zweiten Teil des Predigtextes, sind wir mit Hagar allein in der Wüste. Im ersten Teil handelte vor allem Sarah, jetzt handelt verstärkt Hagar und der Engel Jahwes. Engel sind Gottes Boten fast immer ohne Flügel. Vielleicht wurde er von Hagar auch nicht gleich als Engel erkannt. Denkt an Josua. Der hielt den Erzengel Michael für einen Soldaten und wusste nur nicht, ob er von der eigenen oder der gegnerischen Armee stammt. Engel sind eine persongewordene Hilfe Gottes für sein Volk, schrieb jemand. Aber wenn man den Engel sprechen hört in unserem Predigtext, wird auch klar, durch ihn handelt Jahweh selber. Jahweh geht der ausländischen Magd nach und findet sie auf dem Weg nach Ägypten. Hagar war weit nach Süden gezogen, bis nach Shur, das heißt Mauer, vermutlich ein Vorposten der Ägypter gegen das Nomadenland, also die ägyptische Nordostgrenze. Nicht Hagar hatte Jahwe gesucht, sondern er sie. Wir können uns fragen, wann ist Gott uns nachgegangen? Wann hat er uns geholfen, ohne dass wir ihn gebeten hätten? Haben wir ihm gedankt, wie Hagar es wenige Verse später tat? Haben wir davon anderen berichtet, so wie wir es alle von Hagar erfahren? Vers 8. Gott ruft sie bei ihrem wirklichen Namen Hagar und als Magd Sarahs. Und sie antwortet, indem sie sich als Magd Sarahs bezeichnet. Sie stimmt damit der Einschätzung des Engels zu, dass sie die Magd Sarahs ist. Sie akzeptiert hier Sarah gegenüber ihre untergeordnete Stellung. Bei der Doppelfrage des Engels geht es um Hagars Herkunft und Zukunft. Nur zu ihrer Herkunft kann Hagar etwas sagen, über ihre Zukunft wird ihr der Engel etwas sagen. Er macht drei Ansagen. Verse 9 bis 11. Die erste Ansage ist ein Befehl. Geh zurück und demütige dich unter die Hand Sarahs. Dem folgen zwei Ansagen von Verheißungen. Erstens wird Hagar viele Nachkommen haben, zweitens wird ihr Sohn Ismael heißen. Das bedeutet, Gott hört oder Gott erhört. Das setzt ein Bittgebet Hagars um Bewahrung voraus. Dazu dann noch Aussagen über seinen Charakter. Er wird wild und frei sein wie ein Wildesel. Das ist keine Beleidigung, sondern ein Ausdruck seiner Unabhängigkeit. Ein Kommentator schrieb, fehdelustig verzehrt er in einem Krieg aller gegen aller sein Leben. Zitat Ende. Er wird sein wie seine aufsässige und stolze Mutter Hagar. Ismael empfängt auch Segen von Gott, lebt aber außerhalb der Bundesfamilie Gottes. Er wird nicht als Knecht leben, obwohl er der Sohn einer Magd ist. Ein Kommentator sagte, es wird ihm keiner Freund sein und doch niemand wagen, ihm entgegenzutreten. Und was tut Hagar? Hagar ist Gott gehorsam. Hagar geht zurück zu ihrer schlechten Herrin, aber sie geht mit der Verheißung Gottes für ihren Sohn und ihre Nachkommen. Von Hagar können wir lernen, unser Kreuz zu tragen. Für Hagar war Sarah das Kreuz. Für Samuels Mutter Hannah zum Beispiel war es Peninna, wie wir in der Predigt am Ostersonntag gehört haben. Zuweilen ist das Kreuz nicht eine Person, sondern eine Prüfung. Der Druck einer lang andauernden Krankheit etwa, die Notwendigkeit schwerer, anstrengender Arbeit oder die Angst um das Seelenheil unserer Liebsten. Das Abschütteln unseres Kreuzes oder Joches wird unseren Herzen keine Ruhe verschaffen. Nein, Jesus Christus befiehlt uns, sein Joch auf uns zu nehmen, wie er es tat. Da zu bleiben, wo Gott uns hingestellt hat, bis er uns anderswohin führt. Das zu tragen, was er uns verordnet hat, auch wenn es durch andere Menschen an uns herantritt. Wir sollen also aushalten, aber mit Gott. Das ist ein Riesenunterschied, ob es mein Kreuz ist, das ich tragen soll, oder das blinde Schicksal oder meine Dummheit, die mir das eingebrockt hat. Das gilt eben auch für die Frage, soll ich aus meiner notvollen Situation fliehen oder aushalten? Soll ich auf Arbeit kündigen, weil ich gemobbt werde, oder soll ich mich demütig entgegenstellen mit dem Wissen, dass Jesus Christus mir beisteht? Wenn Gott uns die Türe des Gefängnisses öffnet wie bei Petrus, dann dürfen wir ohne zu zögern aufstehen und ihm folgen. Etwas ganz anderes aber ist es, auf dem uns bestimmten Posten standhaft zu bleiben und die Position zu halten. Betet um die Erkenntnis, was ist. Hagar hat dadurch Segen bekommen, dass sie in ihre schwere Situation unter Sarah zurückging. In der Wüste, dem von ihr selbst gewählten vermeintlichen Ort der Freiheit, wäre sie gestorben. Oder denkt er den Sklaven Onesimus, der war von seinem Herrn Philemon weggelaufen zu Paulus. Und was tut Paulus? Er sendet ihn zurück zu seinem christlichen Sklavenhalter mit den Worten, vielleicht war Onesimus darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein lieber Bruder, besonders für mich, und wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn. Zumindest hat es Onesimus auf diese Weise in die Bibel geschafft, wie die Frau, die Jesus in Bethanien die Füße salbte, Zitat, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Verse 12 bis 14, Hagar ist Gott gehorsam. Sie geht nicht nur zurück mit den Verheißungen Gottes im Gepäck, sondern auch mit einer persönlichen Gotteserfahrung. Sie weiß jetzt, Gott sieht mich. Dabei kann das Wort sehen hier sowohl passive als auch aktive Bedeutung haben. Genauso wie bei der Fesselung Isaaks, worüber ich am Sonntag Judika predigte. Gott lässt sich sehen. Und daran merkt Hagar, dass Gott sie sieht. Das drückt sie in der Bezeichnung des Brunnens aus. Es kann sowohl heißen, der Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, als auch der Brunnen des Lebendigen, der sich sehen lässt. In den sozialen Medien geht es heutzutage zentral ums Gesehenwerden, um Aufmerksamkeit. Wie gut, wenn wir sagen können, dein Sehen, Gott, ist mein Ansehen, meine Größe, mein Wert. Gott beachtet mich. Ich bin kein namenloses Lebewesen, das wie eine Ameise auf dem Schachbrett der Welt herumkrabbelt. Zitat, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Weil Gott dich sieht wie die Hagar, kannst du wie sie dein Elend tragen und ertragen. Weil Gott dich sieht, kannst du neu sehen. Nachdem Hagar erlebt hat, dass Gott sie sieht, hat sie sich selbst neu gesehen. Sie lebte nun als eine Angesehene Gottes mit einer großen Verheißung. Gott sieht mich heute mit meinen Problemen wie damals die Hagar. Und genauso hilft Gott heute wie damals. Wie? Durch seine Worte, die Bibel. Hagar damals ist den Worten Gottes gefolgt und erlebte reichen Segen. Heute ist es nicht anders. Wer Gottes Worte befolgt, erlebt auch Gottes Segen. Verse 15 und 16 berichten abschließend von der Geburt Ismaels und dessen Benennung durch Abraham. Damit ist die Rückkehr Hagars vorausgesetzt. Durch die Benennung erkennt Abraham Ismael als seinen Sohn an. Isaak und Ismael werden ihren Vater später gemeinsam bestatten. Liebe Gemeinde, ich möchte noch erwähnen, dass der Apostel Paulus Hagar und Sarah miteinander vergleicht, Zitat. Das ist bildlich zu verstehen, die beiden Frauen sind zwei Bundesschlüsse. Einer vom Berg Sinai, der an die Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Hagar aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. So sind wir nun nicht Kinder der Magd, sondern Kinder der Freien. Paulus schreibt, dass Hagar und Sarah zwei Grundsätze vorstellen. Hagar als Bild von dem Gesetz und Sarah das Bild der Gnade. Gott will Abraham und Sarah aufgrund der Gnade den Erben geben. Aber der Mensch ist von Natur aus nicht geneigt, aus Gnade zu leben. Vielmehr entspricht es der sündigen Natur, einen eigenen Beitrag zu leisten, um das zu verdienen, was Gott verheißen hat. weshalb ist Hagar ein Bild des Gesetzes, auch wenn sie selber gar nichts dafür kann, sie trägt nur an ihrem Leib die Folgen der Gesetzlichkeit Sarahs und Abrahams. Ebenso ist die Gnade der Geburt Isaaks alles andere als das Verdienst Sarahs und Abrahams. Er ist vielmehr trotz ihres Ungehorsams geboren worden. An Sarah und Abraham sehen wir deutlich, Ungehorsam gegenüber Gottes Sünde und bringt viel Schaden, auch für die Nachkommen. Abrahams Aufenthalt in Ägypten hat ihm einiges eingebracht. Viel Beschämendes, viele Güter und auch Hagar. Von Hagar wird Ismael geboren und seine Nachkommen sind die erbittertsten Feinde Israels geworden und sind es bis heute. Ein Geschenk kann also auch wie Gift sein und Schaden bringen. Deswegen ist es eine Hilfe, wenn wir auch beim Annehmen von Geschenken alles prüfen und nur das Gute behalten. Und dass wir Geschenke unter Gebet annehmen. Mangel an Geduld und Mangel an Vertrauen, dass Gott wirklich seine Verheißungen wahrmachen wird, hat schon oft Menschen zu einem vorzeitigen Handeln geführt, wovon die Auswirkungen manchmal das ganze Leben hindurch getragen werden müssen. Das ist für uns ein Anstoß zur Beichte. Macht es nicht so wie Sarah und Abraham. Weder sollt ihr nicht auf Gott vertrauen wie Sarah, noch sollen die Männer ihrer Frauen gehorchen wie damals Abraham. Und wenn ihr es doch so gemacht habt, tut dafür Buße und legt es ab. Der herrliche Unterschied zu Sarah und Abraham ist, die Folgen unserer Sünden für die Zukunft können von Gott vernichtet werden. Unsere Zukunft wird frei. Gehorsam wie bei Hagar auf der anderen Seite ist positiv nachhaltig. Davon profitieren auch noch die Nachkommen, eben wie damals die Ismaeliten, für die es vorher gar keine Zusage und Verheißung von Gott gegeben hatte. Man könnte fast sagen, dass die Ismaeliten eine Vorschattung auf uns Christen darstellen, denn für uns gab es zu Abrahams Zeit noch keine erfüllte Segensverheißung. Und doch sagt Jahwe zu Abraham, Zitat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist geschehen durch einen Nachkommen Abrahams, Jesus Christus. Die trotzige Hagar lernte Gehorsam und erntete die Verheißung für ihre Nachkommen. So lernte Jesus Christus an unserer Stadt den Gehorsam bis zum Tode am Kreuz, damit alle, die Jesus Christus gehorsam sind und an den Glauben die Verheißung des ewigen Lebens in Herrlichkeit erhalten. Hagar hat Jahwe kennengelernt als den Gott, der sie erhört. Deswegen heißt ihr Sohn Ismael, Gott erhört. Den Brunnen nennt sie nach Gott, der sieht. Gott zu kennen als den Gott, der hört und der sieht, ist eine große Ermutigung für den Glauben, der auf die Probe gestellt wird. Gott sieht und hört den Ungehorsam und die Not Sarahs und Abrahams, genauso wie die von Hagar und von uns. Gott gibt eine Verheißung. Der Glaube glaubt daran, die Hoffnung genießt sie im Voraus und die Geduld erwartet ruhig ihre Erfüllung. Lasst uns also in aller Ruhe glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.